Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen, und zwar mit dem Thema der Heilige Geist. Das heißt, es ist der zweite Teil über dieses Thema. Und wir hatten uns schon beschäftigt mit den verschiedenen Namen und Titeln, also Bezeichnungen für den Heiligen Geist. Und wie wir gesehen haben, lernt man durch die Namen und durch die Titel auch schon einiges über die Eigenschaften. Denn es ist so, dass die Namen, auch die Namen Gottes oder die Namen des Herrn Jesus, die Namen des Heiligen Geistes, uns eben aufzeigen, wie Gott ist, also wie der Vater ist, wie der Sohn ist und wie der Heilige Geist ist. Deswegen haben wir schon einige Eigenschaften dadurch betrachtet. Wir wollen heute aber noch ganz konkret auf Bibelstellen eingehen, die uns einige Eigenschaften des Heiligen Geistes aufzeigen. Also Eigenschaften des Heiligen Geistes und darüber hinaus. Mal schauen, wie weit wir kommen, werden wir noch andere Dinge dann betrachten. Aber eben Thema der Heilige Geist. Erstmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Heilige Geist alle Eigenschaften Gottes hat. Ja, der Heilige Geist ist Gott. Er hat demnach auch alle Eigenschaften Gottes. Und das ist wichtig festzuhalten, dass der Heilige Geist Gott ist, weil es da auch andere Lehrmeinungen gibt. Ja, wenn man zu den Zeugen Jehovas geht, ja, oder zu anderen Sekten, dann wird der Heilige Geist teilweise als Kraft einfach definiert. Ja. Der Heilige Geist ist einfach eine Kraft, die von Gott kommt, aber er ist nicht wirklich selbst Gott. Ja, und er ist auch nicht eine Person. Und auch das werden wir sehen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wir beginnen aber eben mit den Eigenschaften Gottes, die der Heilige Geist hat. Dazu sehen wir zum Beispiel die Allgegenwart. Ja, der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Und ich denke, ihr alle kennt den Psalm 139, und da wird uns ja einiges gesagt über den Heiligen Geist und auch über Gott an sich. Es ist ein ganz wunderbarer Psalm, weil hier einfach gestaunt wird über die Tatsache, dass Gott uns wunderbar gemacht hat. Und man könnte jetzt eigentlich die ganze Zeit damit verbringen, mit dem Psalm 139, das würde aber einfach den Rahmen sprengen. Da heißt es in Vers 7, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Ja, also David staunt hier über diesen wahren, über diesen lebendigen Gott. Es ist der Gott, der uns umgibt, ja, der überall ist, der alles durchdringt und vor dem man nicht fliehen kann. Er ist überall, er ist allgegenwärtig. Und hier wird die Aussage eben auf den Geist Gottes angewandt. Er sagt, wo sollte ich hingehen? Vor deinem Geist. Und die Aussage ist deswegen schon so wertvoll, weil es heißt, vor deinem Geist. Also der Heilige Geist, er ist verbunden mit dem lebendigen, wahren Gott. Es ist sein Geist. Wo sollte ich hingehen? Vor deinem Geist. Und wo sollte ich hinfliehen? Vor deinem Angesicht. Es ist also so, dass man sagen kann, der Geist Gottes gehört zu Gott. Der Geist Gottes gehört zu Jesus Christus. Er wird ja auch Geist Christi genannt, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Also ist es ganz klar, dass wir an einen Gott glauben. Gott ist ein Gott, der eine wahre Gott, ein Wesen Gottes, und der Geist Gottes ist sein Geist. Wir glauben also nicht, wie dann manche den Christen vorwerfen, an drei verschiedene Götter. Wir glauben an einen wahren Gott. Und dieser Gott, der offenbart sich uns in der Bibel eben als der Vater, als der Sohn und als der Heilige Geist. Und das ist ganz wichtig, das festzuhalten, an diesen Glaubensgrundlagen festzuhalten. Ja, denn wenn wir das aufgeben, dann geben wir letztendlich Gott auf. Egal, wo David auch hinfliehen würde, ja, Gott ist immer da, der Geist Gottes ist immer da. Wir können vor ihm nicht fliehen. David staunt auch über die Erkenntnis. Er sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Und so sollten auch wir über die Tatsache staunen, dass Gott überall ist, dass sein Geist überall ist. Denn er findet darin auch Trost. Es ist nicht so, dass diese Eigenschaften Gottes ausschließlich ein Grund sind, Gott zu fürchten. Natürlich fürchten wir Gott aufgrund von seinen Eigenschaften. Jeder wahre Gläubige fürchtet Gott. Gleichzeitig birgt er sich in Gott. Gleichzeitig ist Gott seine Zuflucht. Wir dürfen Zuflucht finden in ihm, Trost finden in ihm, dürfen wissen, dieser Gott, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist, ist gleichzeitig unser Gott. Er ist der Gott, der für uns eintritt, der für uns da ist, der sich für uns verwendet. Und das darf uns wirklich trösten. Ja, David staunt, er sagt, ich danke dir, in Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Ja, wir sehen hier eben, ja, wie erstaunt über Gott, und so sollten auch wir staunen. Ja, sollten staunen zum einen, dass Gott einen wunderbaren Plan hat, und wir sehen, dass bereits im Mutterleib dieser Plan wirksam wird. Ja, da hat Gott uns geformt. Gott hat uns gesehen, ja, wie es hier heißt, als ungeformten Keim. Und hier sehen wir auch ganz klar, wann ein Mensch ist. Nämlich im Mutterleib, bei der Empfängnis. Das ist gar keine Frage von der Bibel her. Wir wissen aber von der Bibel, dass alle Tage, wie es auch hier heißt, schon geschrieben waren. Also dass Gottes Plan weit, weit zurückgeht. Nämlich, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt seinen Plan und seinen Ratschluss gefasst hat. Und dass wir Teil dieses Ratschlusses sein dürfen. Alle Tage sind hier schon klar offenbar. Und wir sehen hier, dass das auch nur deswegen möglich ist, weil wir es mit einem allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott zu tun haben. Und genau diese Eigenschaften, die treffen eben auch auf Jesus Christus zu und auch auf den Heiligen Geist, wie wir hier sehen. So gern ich auch bei dem Psalm noch bleiben würde, wollen wir doch weitermachen und wollen die nächste Eigenschaft anschauen, die auch eine Eigenschaft Gottes ist, nämlich die Allwissenheit. Und dazu lesen wir in Jesaja 40, Verse 13 bis 14. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese? Dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Jesaja 40, Verse 13 bis 14. Kommt euch diese Aussage bekannt vor? An verschiedenen Stellen lesen wir diese Aussagen allgemein über Gott. Ja. Wer hat Gott als Ratgeber unterwiesen? Nämlich niemand. Ja. Die Antwort ist klar, auch wenn die Antwort hier nicht gegeben wird, es ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist klar. Ja. Niemand. Gott braucht niemanden, der ihn unterweist. Gott braucht niemanden, der ihm etwas sagt, der ihn belehrt. Er braucht keine Ratgeber. Und hier heißt es aber, wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Ja, diese selbe Aussage trifft eben auch auf den Geist Gottes zu. Auch der Geist Gottes braucht keinen Ratgeber, er ist allwissend. Ja, er braucht niemanden um Rat fragen, er braucht niemanden, der ihn verständig macht. Er weiß eben alle Dinge. Und so haben wir den Vater, der alles weiß. Wir haben den Herrn Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und wir haben den Geist des Herrn, den Geist Gottes, der auch keinen Ratgeber nötig hat, weil er allwissend ist. Und nun, was fehlt noch in Bezug auf die Allwissenheit? Natürlich die, zusätzlich zur Allwissenheit, natürlich die Allmacht. Ja, ist der Heilige Geist allmächtig oder ist er einfach nur sehr mächtig? Ja, und die Bibel sagt uns, er ist allmächtig. Und natürlich müssen wir auch hier sehen, dass es jetzt nicht eine Bibelstelle gibt, die sagt, der Heilige Geist ist allmächtig, sondern wir müssen es aus den Aussagen von verschiedenen Bibelstellen eben ableiten. Aber dadurch wird es doch ganz glasklar. Hiob 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Ja, wir haben hier den allmächtigen Gott, der erhält. Und wir haben aber auch den Geist Gottes, der, wie Hiob sagt, mich gemacht hat. Ja, wir sehen hier das Schöpfungshandeln Gottes. Das Schöpfungshandeln, das ausschließlich Gott tut und Gott tun kann. Ja, kein Engel können nicht schöpferisch tätig werden. Also schöpferisch in dem Sinne, dass sie etwas erschaffen, zum Beispiel das Universum aus dem Nichts oder unsere unsterbliche Seele. Wenn man schöpferisch tätig nimmt, als dass wir sind kreativ, ja, damit gleichsetzt, dann ist es was anderes. Aber hier geht es ja darum, um das souveräne Schöpfungshandeln Gottes. Und das wird hier dem Geist Gottes zugeschrieben. Hiob sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Und in Psalm 104, Vers 30, da heißt es, sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Und wörtlich steht hier im Hebräischen Ruach. Und was ist Ruach? Geist. Ja. Ruach ist Geist. Und so sehen wir, dass hier vom Geist Gottes die Rede ist. Es ist schade, dass ja, die meisten Bibelübersetzungen hier mit Odem übersetzen, obwohl eigentlich wörtlich hier Geist steht. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist eben schöpfungsmäßig tätig ist und dadurch erkennen wir auch wieder die Allmacht des Heiligen Geistes. Dann haben wir einen etwas längeren Abschnitt, wo es um die Menschwerdung des Herrn Jesus geht. Ein Wunder, in dem auch die Allmacht Gottes wirksam wurde. Lukas 1, Verse 35 bis 37. Da ist es, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also Gott kann alle Dinge tun und die Menschwerdung des Herrn Jesus, dass er Mensch wurde und dass er somit wahrer Mensch und wahrer Gott ist, das ist ein Wunder Gottes, ein Wunder, wo die Allmacht Gottes wirksam war und somit sehen wir, der Heilige Geist ist tatsächlich allmächtig. Ja, wir könnten jetzt weitere Bibelstellen anschauen. Es gibt viele weitere Stellen, die Dinge dem Heiligen Geist zuschreiben, zum Beispiel die Auferweckung des Herrn Jesus, wo an anderer Stelle ganz klar gesagt wird, Gott hat das getan. Ja. Auch bei der Erlösung des Menschen, auch da ist der Heilige Geist im Spiel, bei der Wiedergeburt, wie wir sehen werden. Wir schauen hier noch viele Dinge an, die der Heilige Geist bewirkt, wo die Bibel uns sagt, es ist etwas, was nur Gott bewirken kann. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ja. Die Errettung von Menschen, die Errettung von Seelen. Und deswegen belassen wir es hierbei in Bezug auf diese drei Eigenschaften Gottes. Wir schauen noch eine weitere Eigenschaft Gottes an. Aber wir werden, wenn wir andere Bibelstellen über das Wirken des Heiligen Geistes betrachten, auch wieder und wieder mit der Allmacht des Heiligen Geistes konfrontiert werden. Welche Eigenschaft, die man nur Gott zuschreiben kann, die sehr wichtig ist, fehlt noch. Ich glaube, ich habe es gesehen. Einer von euch weiß es. Und zwar, der Heilige Geist ist ewig. In Hebräer 9, Vers 14 lesen wir Folgendes. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also hier wird ganz klar gesagt, es ist der ewige Geist. Ja. Der Jesus hat sich durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht, Gott hingegeben. Hier sehen wir, beim Erlösungswerk ist auch der Heilige Geist involviert und beteiligt. Und hier wird gesagt, es ist der ewige Geist. Es ist auch eine wundere Aussage über die Erlösung, über die Auswirkung von dem Opfer des Herrn Jesus, die Auswirkung von seinem Blut. Es reinigt unser Gewissen von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Ja, wir können dem lebendigen Gott dienen, weil das Blut Christi uns reinigt. Und wie wir sehen werden, ein weiterer Grund ist, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns zum Dienst befähigt. Dann, wie ich gesagt hatte, wollen wir auch betrachten, dass der Heilige Geist eine Person ist. Ja, und was verstehen wir unter Person? Ja, manche, wenn sie an Person denken, denken an eine Person, die hier auf der Straße uns begegnet. Ja, also manche denken bei Person gleich an eine Person mit einem physischen Leib, die wir sehen können. Ja, aber so ist Person eben nicht gemeint. Ja, wenn wir aber Persönlichkeit betrachten, ja, dann tun sich manche leichter als mit dem Wort Person. Person ist absolut richtig, weil Person ist eben nicht zwangsläufig etwas Physisches, auch in unserem Sprachgebrauch nicht. Ja. Es gibt auch juristische Personen und so weiter. Aber hier haben wir eine Person mit Eigenschaften einer Persönlichkeit. Und das ist ganz wichtig, das zu betrachten, und das zeigt uns ganz deutlich auf, dass eben der Heilige Geist nicht nur irgendeine neutrale Kraft ist, oder vielleicht auch eine nicht neutrale, aber eine Kraft, die halt von Gott ausgeht, aber nicht wirklich eine eigene Persönlichkeit. Und wir sehen, dass verschiedene Eigenschaften einer Person, ja, die man einer Person zuschreibt, eben auch dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Zum Beispiel Intellekt. Das sehen wir aus 1. Korinther 2, Verse 10 bis 11. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was des Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was Gottes ist, als nur der Geist Gottes. Also zum einen sehen wir, der Geist erforscht, also er handelt, er erforscht Dinge, auch die Tiefen Gottes. Und jetzt wird ein Vergleich mit dem Mensch gemacht. Ja, es wird mit dem Menschen gemacht, es wird gesagt, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also wir wissen, bis zu einem gewissen Grad müssen wir sagen, was in uns ist. Ja. Unser Geist weiß das. Und unser Geist, ja, weiß das ja bewusst. Er erforscht das auch bewusst, es wird ja verglichen mit diesem Erforschen. Und so weiß auch niemand, was Gottes ist, als nur der Geist Gottes. Wir sehen hier den Geist Gottes wieder als ganz eng verbunden mit Gott selbst. Es ist sein Geist. Er weiß, was Gottes ist. Er weiß, was in Gott ist. Und das kann nur eben deswegen sein, weil der Heilige Geist eben wirklich eine Person ist mit Intellekt. Er erforscht, er denkt praktisch, er handelt, wie eben eine Person auch denkt und handelt. Aber hier natürlich auf Gott bezogen, ja, nicht wie eine menschliche Person, denn Gott ist ja so weit höher als wir, ja, seine Gedanken so weit höher als unsere Gedanken. Wir dürfen ihn nie auf unsere Ebene in dem Sinne herabsetzen, dass wir Gott gleichsetzen. Gott ist Geist und wir müssen wissen, dass er anders ist als wir. In Bezug auf Jesus Christus wissen wir aber, er ist Mensch geworden, aber ohne Sünde. Er ist also wie wir geworden. Ja, wahrer Gott und wahrer Mensch, aber trotzdem noch so anders wie wir. Aber doch in seiner Menschheit ganz Mensch, aber ohne Sünde. Dann hat der Heilige Geist Gefühle. Er kann betrübt werden. So heißt es in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ja. betrübt ihn nicht. Und auch das trifft eben auf eine Person zu. Eine Person kann betrübt werden. Hier sehen wir aber auch einen Unterschied zu dieser juristischen Person. Eine Person kann betrübt werden und der Heilige Geist kann betrübt werden. Ja, eine Kraft ohne Gefühle kann nicht betrübt werden. Man könnte dann höchstens sagen, okay, wenn wir diese Kraft betrüben, dann betrüben wir Gott, aber nicht den Heiligen Geist. Also wenn der Heilige Geist nur eine Kraft wäre, ohne Persönlichkeit, also nicht eine Person, dann wäre das nicht möglich. Aber hier heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Ja, jeder von uns, der wahrhaft gläubig ist, ist in dem Moment, wo er zum Glauben gekommen ist, an den Herrn Jesus versiegelt worden. Das bedeutet, dass sichergestellt ist, dass wir das Ziel, nämlich die Herrlichkeit beim Herrn Jesus, erreichen werden. Diese Versiegelung wird er verglichen mit einem Brief, der in der damaligen Zeit versiegelt wurde, um sicherzustellen, nur der Empfänger kann ihn öffnen. Der Brief ist nur für diesen Empfänger bestimmt. Und so ist jeder von uns versiegelt worden. Und so dürfen wir sicher sein, wir werden in der Herrlichkeit ankommen. Natürlich konnte es sein, dass jemand, der damals einen Brief übermittelt hat, überfallen wurde, ihm der Brief gestohlen wurde und trotzdem geöffnet wurde. Aber das liegt an der begrenzten Macht und Fähigkeit der Menschen. Wir haben es hier mit dem allmächtigen Gott zu tun, mit dem Heiligen Geist, der allmächtig ist, der uns versiegelt hat. Und diesen Gott kann niemand besiegen. Und deswegen sind wir sicher in Gottes Hand. Wir werden durch Gottes Macht bewahrt zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Für den Tag der Erlösung. Diesen Heiligen Geist sollen wir nicht betrüben. Was heißt das konkret? Der Heilige Geist wohnt in uns, er bewohnt den Gläubigen. Und der Jesus sagt, er wird bei euch sein, in Ewigkeit. Er wird also für immer bei uns bleiben. Aber die Bibel sagt, wir können den Heiligen Geist betrüben, indem wir ungehorsam sind, indem wir gegen das Wort Gottes handeln, indem wir vielleicht nicht dagegen handeln, sondern einfach nicht das tun, was das Wort Gottes uns sagt, indem wir Dinge, die wir erkannt haben, weil der Heilige Geist wirkt ja in unserem Leben. Er zeigt uns Dinge auf durch sein Wort, durch das Wort Gottes. Und wenn wir diese Dinge, die uns klar geworden sind, dann nicht umsetzen, also diesen Dingen nicht gehorchen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Ja? Und letztendlich kann all das den Heiligen Geist betrüben, was entgegen dem geht, was der Heilige Geist in seinem Wort uns geoffenbart hat und uns klar geworden ist. Und das können natürlich auch basierend auf dem Wort Gottes ganz praktische Dinge in unserem Leben sein, oder so wird es normalerweise sein. Ja? Gott zeigt uns durch das Wirken des Heiligen Geistes Dinge auf in unserem Leben, wo uns klar wird, hier sollen wir gehorchen, hier sollen wir etwas ändern in unserem Leben, in unserem Wandel, in unserem Wandel. Und wenn wir das nicht tun, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Was ist dann die Antwort, wenn wir das getan haben und uns das bewusst wird und klar wird? Die Antwort ist, dass wir dann Buße tun sollen. Dann sollen wir diese Dinge dem Herrn bekennen, dem Herrn Jesus um Vergebung bitten, Buße tun und uns vornehmen, es anders zu machen, diese Dinge zu korrigieren und dann tatsächlich umzusetzen. Und hier steht es auch nicht, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr euer Heil nicht verliert, ja? Sondern hier heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Ja? Ihr habt praktisch alles geschenkt bekommen. Wir haben die Herrlichkeit geschenkt bekommen. Wir haben alles bekommen. Wir haben die Sicherheit. Wir werden das Ziel erreichen durch Gottes Gnade, nicht durch unsere Fähigkeit, sondern durch seine Gnade. Und aus Dankbarkeit heraus für dieses große Geschenk, für diese Versiegelung, sollen wir diesen Heiligen Geist nicht betrüben. Also die Motivation, dem Herrn zu dienen, ist nicht, dass wir in beständiger Angst vor dem Verlorengehen leben, sondern Dankbarkeit, Liebe, ja, das gebraucht werden wollen von Gott, all diese Dinge, das sollte die Motivation sein und nicht, dass wir in ständiger Furcht leben, denn die Liebe treibt die Furcht aus, sagt uns Johannes. Dann sehen wir, der Heilige Geist hat einen Willen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. 1. Korinther 12, Vers 11. Hier geht es ja auch um die Gaben, einige Gaben werden ausführlich beschrieben in 1. Korinther 12 bis 14. Hier werden sehr viele von diesen übernatürlichen Gaben auch beschrieben, die heute nicht mehr wirksam sind, die aufgehört haben. Aber wir sehen hier dieses Prinzip bei den Gaben. Diese Gaben werden zugeteilt durch den Heiligen Geist souverän, so wie der Heilige Geist es will. Also hier sehen wir für das Thema heute, der Heilige Geist will Dinge und genau das, was er will, das tut er, so teilt er eben auch zu. Für uns heißt das natürlich, dass wir entsprechend auch uns gebrauchen lassen und diese Gaben, die uns gegeben sind, auch einsetzen zu Gottes Ehre. So, und hier sehen wir, und wir sehen das aber auch an anderen Bibelstellen, ich möchte hier nochmal hervorheben, wir haben hier jetzt nur Ausschnitte, weil es um Glaubensgrundlagen geht, aber wer das weiter studieren möchte, kann das gerne natürlich tun und Stellen raussuchen, wo es klar wird, dass der Heilige Geist wie eine Person handelt und entsprechend eine Person ist, keine abstrakte Kraft. Und so haben wir eben diese drei Personen der Gottheit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sehen aus der Bibel klar, wenn wir diese Eigenschaften Gottes, die Eigenschaften des Herrn Jesus, die Eigenschaften des Heiligen Geistes, also des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes betrachten, dann sehen wir eben, dass diese Gott sind und dass es ein Gott ist. Die Bibel sagt immer wieder, es gibt nur einen Gott. Und dadurch sehen wir, von der Bibel ganz klar, dass die Dreieinigkeit nicht eine Lehre ist, die die katholische Kirche im 4. Jahrhundert erfunden hat, sondern es ist eine biblische Lehre, die sich aus der Bibel ganz klar ergibt und sehen lässt. Und es ist eine Lehre, die grundlegend ist. Die grundlegend ist in der Schrift. Wenn wir das verwerfen, wie ich es vorher gesagt habe, dann verwerfen wir Gott. Wenn wir nicht mehr zum Beispiel an die Gottheit Jesu glauben, dass der Herr Jesus Gott ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, dass unser Erlöser ein Gott, ein göttlicher Erlöser ist, dann haben wir keinen Erlöser mehr. Dann glauben wir an einen anderen Jesus und ein anderes Evangelium. Deswegen ist es wichtig, hier das zu glauben, was uns die Schrift offenbart. Nun wollen wir eingehen auf das Werk des Heiligen Geistes. Wie wirkt der Heilige Geist? Und wie gesagt, wir haben auch dazu schon etwas gesehen über das Werk des Heiligen Geistes, als wir die Namen eben betrachtet haben, als wir jetzt die Eigenschaften betrachtet haben, war auch etwas dabei. Und jetzt schauen wir noch einige Stellen konkret dazu an. Dieser Punkt, den hatten wir auch schon gesehen, nämlich 1. Mose 1, Vers 2, der Heilige Geist war wirksam bei der Schöpfung. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nun könnte manch einer einwenden, ja, der schwebte, der war aber in keinster Weise beteiligt. Ja. Dann verweise ich auf die Psalmen, wo wir vorher eine Stelle schon betrachtet haben, wo es ganz klar hervorgeht, dass der Heilige Geist eben auch bei der Erschaffung tätig war. Und ist, wenn wir es genauer betrachten, ja, nämlich bei jedem einzelnen Menschen. Also, der Heilige Geist ist der Schöpfer, kann man auch sagen. Ja? So wie der Vater mit der Schöpfung in Verbindung gebracht wird und auch der Sohn Gottes ist auch der Heilige Geist beteiligt. Dann bei der Menschwerdung Jesu, wir hatten die Lukas-Stelle betrachtet. Schauen wir noch hier die Matthäus-Stelle an, Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Also das ist dieses Wunder, dass der Heilige Geist hier gewirkt hat, dass eben Maria auf wunderbare Weise schwanger wurde. Und nun sagen manche, ja, das kann ja niemand glauben, dass eine Frau einfach so schwanger wird. Menschlich gesehen ist das unmöglich, aber bei Gott ist es eben möglich. Und die Bibel hat ja genau das vorausgesagt. In Jesaja 7, Vers 14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Und warum ist das so wichtig? Es ist eben deswegen so wichtig, weil der Herr Jesus nicht nur einfach ein normaler Mensch sein sollte, der Erlöser, sondern er sollte gleichzeitig Gott sein. Er hat Gott als Vater und er hat eine menschliche Mutter. Und nur so konnte er wahrer Mensch und wahrer Gott werden. Und auch so kam er ohne Sünde, ohne die Erbsünde auf diese Welt. Denn wenn er die Erbsünde gehabt hätte, dann hätte er nicht für unsere Sünden sterben können. Also dieses Wunder, das fügt sich ganz wunderbar ein in Gottes gesamten Plan der Erlösung. Dass hier ein Erlöser kommt, der uns versöhnen kann mit Gott, der Versöhnung bringt zwischen Gott und den Menschen. Nämlich jemand, der sowohl Gott ist, als auch Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und diese beiden Dinge kommen zusammen in Jesus Christus. Und wir sehen an verschiedenen Stellen, wenn wir das Neue Testament betrachten, wir haben es auch bereits gesehen, wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigt haben, dass der Herr Jesus, auch als er auf der Erde war, Gott war, angebetet wurde, Wunder tat, die nur Gott tun kann. Das heißt, er hörte niemals auf, Gott zu sein, sondern seine Menschheit, sein Menschsein kam zu seiner Gottheit hinzu. Hier sehen wir, der Heilige Geist hat dieses Wunder der Menschwirkung bewirkt. Der Menschwerdung bewirkt, sorry. Dann bei der Offenbarung der Bibel. Ja. Die Bibel, das haben wir auch schon gesehen, ist nicht einfach nur Menschenwort, sondern Gottes Wort. Menschen haben die Bibel niedergeschrieben. Sie haben sie aufgeschrieben, aber die Bibel sagt uns, dass Gott diese Menschen so gebraucht hat, so geführt hat, dass sein Geist so gewirkt hat in diesen Propheten Gottes, dass sie genau das niederschrieben, was Gott auch wollte. Sie durften ihre Gefühle, Gedanken aufschreiben. Aber Gott hat nur zugelassen, dass das niedergeschrieben wurde, was er auch wollte, was er uns offenbaren wollte. Das heißt, die Propheten, die wurden nicht ausgeschaltet, ja, dass sie wie ein Medium, einfach wie ein Roboter aufgeschrieben haben, sondern sie haben mit aus ihrer Situation heraus geschrieben, auch beschrieben, was sie so durchlebten. Ja, Jeremia hat seine Not Gott geklagt, hat das aufgeschrieben. Aber er hat das so durch das Wirken des Heiligen Geistes gemacht, dass das ganze Wort Gottes die Wahrheit ist. Als Gesamtheit und in allen seinen Einzelteilen bis auf ja, das letzte kleine Wort und so weiter. Also komplett ohne Fehler Gottes Wort. Und das ist das Wunder des Heiligen Geistes. In 2. Petrus 1, Verse 20 bis 21 heißt es, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wir haben diese Stelle schon betrachtet. Wir betrachten sie jetzt nochmal kurz eben, weil wir hier das Wirken des Heiligen Geistes sehen. Der Heilige Geist hat eben diese Menschen, diese Propheten so gebraucht, ja, so getrieben, dass sie die Worte Gottes niedergeschrieben haben. Nicht durch menschlichen Willen, sondern durch Gottes Wirken, durch Gottes Geist. Und das ist auch der Grund, warum wir heute dieses Wort Gottes in unseren Händen halten dürfen, mit diesem roten Faden, der sich von Anfang bis zum Ende durchzieht. Ja, ein Buch, das von 40 Autoren geschrieben worden ist, die im Zeitraum von 1500 Jahren gelebt haben, die sich teilweise nicht gekannt haben. Manche haben zur gleichen Zeit gelebt. Ja, haben sich nicht erkannt, ein Prophet in Babylon, der andere in Jerusalem. Und sie haben Dinge niedergeschrieben, die perfekt zusammenpassen. Und wir sehen auch, wenn wir das Alte und das Neue Testament betrachten, die Erfüllung dieser vielen Prophetien, die im Alten Testament vorausgesagt worden sind. Und Theologen haben hierzu gesagt, also Theologen, die nicht wirklich an das Wort Gottes glauben, sagen hierzu, ja, diese Prophetien, diese Erfüllungen sind im Nachhinein eingefügt worden oder aber die Prophetien seien nach der Erfüllung geschrieben worden. Wir wissen aber zum Beispiel durch die Qumran-Funde, dass diese Prophetien bereits vorher geschrieben worden sind. Denn diese Funde sind radiometrisch datiert worden und wir haben da einige Abschriften vom 2., 3. Jahrhundert vor Christus, wo genau diese wunderbaren Prophetien zum Beispiel von Jesaja enthalten sind. Und das ist das Wunder, dass der Heilige Geist hier gewirkt hat, dass das möglich war. Denn nur Gott kennt die Zukunft. Solche Details finden wir nur in der Bibel. Solche bis zum letzten Detail erfüllte Prophetien. Das kann auch der Koran nicht bieten. Das kann Nostradamus nicht bieten mit seinen vagen Aussagen. Die Bibel hat hier ganz konkrete Prophetien. Und hier sehen wir das Wunder, dass der Heilige Geist eben gewirkt hat, dass das möglich war. Dann ganz wichtig in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes, der Heilige Geist verherrlicht den Herrn Jesus. In Johannes 16, Vers 14 heißt es, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also was bewirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht sich nicht selbst groß. Ja, es gibt Gemeinden, da scheint es nur um den Heiligen Geist zu gehen. Und natürlich, wir haben die Wahrheiten über den Heiligen Geist in der Bibel und somit ist es gut, dass wir uns damit beschäftigen, so wie wir es heute tun. Aber wir müssen beachten, dass der Heilige Geist Jesus verherrlicht und nicht sich selbst. Er verherrlicht Jesus, er macht Jesus groß, er bewirkt, dass wir an Jesus glauben. Er bewirkt, dass wir wachsen im Glauben an den Herrn Jesus, dass wir Gott verherrlichen durch sein Wirken, dass wir den Herrn Jesus verherrlichen und dass wir den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, anbeten. Ja, das ist das Wirken Gottes. Er wirkt durch uns, er wirkt in uns durch seinen Heiligen Geist und richtet uns auf den Herrn Jesus Christus, auf unseren Erlöser, auf unseren Herrn, auf unseren Heiland. Das ist eine ganz wichtige Aussage und Wahrheit der Bibel. Dann Johannes 16, Vers 8, da heißt es, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt bereits im Menschen, bevor er überhaupt gläubig ist. Und ein ganz wichtiges Element ist, dass der Mensch überführt wird von Sünde. Jesus führt weiter aus, er sagt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, was ist, kann man sagen, die ganz große Sünde, die uns in der Bibel immer wieder aufgezeigt wird? Ist Ablehnung, die Ablehnung des Herrn Jesus. Unglaube gegenüber dem Herrn Jesus. Manche Menschen sagen, es reicht mir aus, an Gott zu glauben. Aber wozu brauche ich Jesus? Weil sie nicht an mich glauben. Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus in sein Eigentum kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, er kam in das Land Israel, die Juden haben ihn nicht aufgenommen, er kam aber auch in sein Eigentum, nämlich die gesamte Schöpfung hat er erschaffen. Er kam also in seine Schöpfung und wurde nicht aufgenommen, er wurde nicht angenommen. Und der Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja, wir alle werden eines Tages vor Gott erscheinen müssen. Wir alle werden eines Tages sterben. Und die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wir sterben nur einmal, nicht durch Reinkarnation, ja, 500 Mal, 1000 Mal und kriegen immer wieder eine neue Chance, sondern wir haben ein Leben. Und dann sterben wir einmal und dann das Gericht. Das heißt, wir alle werden uns vor Gott verantworten müssen. Und die Bibel sagt uns, und wir haben das betrachtet, wo wir uns mit den Eigenschaften Gottes beschäftigt haben, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass Gott heilig, vollkommen ist, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt sozusagen. Ja, vor diesem Gott können wir nicht bestehen. Er ist so heilig, dass eine einzelne Sünde, angenommen wir hätten in unserem gesamten Leben nur eine Sünde begangen, nur eine einzige Sünde würde ausreichen, uns von der Gegenwart Gottes auszuschließen. So heilig ist Gott. Die kleinste Sünde, in Anführungsstrichen, die kleinste Sünde passt nicht zu diesem heiligen Gott. Und nun ist es aber so, dass ein Mensch nicht nur einmal sündigt, sondern er sammelt und er häuft Sünden an. In Gedanken geht das schon los. Unheilige Gedanken, Gedanken, die Gott nicht wohlgefällig sind, die gegen seinen Willen, gegen sein Wort gehen. Gedanken werden zu Worten und Worte werden zu Werken. All das sammeln wir tagtäglich an. Und wenn wir dann sterben, nehmen wir einen riesen Berg an Sünden mit und stehen mit diesem riesen Berg, mit diesem riesen Ballast vor diesem heiligen Gott. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Dann nehmen wir das mit und dann kommt das Gericht, sagt uns ganz klar die Bibel. Ein weiterer Punkt, wo übrigens der Heilige Geist wirkt, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und tief drin weiß der Mensch um ein Gericht. Denn Gott hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt und viele Menschen konfrontiert mit dem Tod. Viele Menschen, wenn sie damit konfrontiert werden, ihnen wird auf einmal bewusst, ja, es gibt ein Gericht. Muss nicht bei jedem so sein, aber das habe ich schon oft gehört. Wenn man dem Tod ins Auge schaut, dass man dann auf einmal eine Ahnung hat von diesem Gericht. Und nicht nur das Gericht ist etwas, was wir erkennen können, sondern wenn wir die Schöpfung betrachten, auch dann und drüber nachdenken, auch dann müssen wir sehen, dass es einen Schöpfer geht und dass all dieses wunderbare Universum, diese wunderbare Welt nicht aus Zufall entstanden ist. Aber einer der ersten Punkte, ja, wenn ein Mensch zum Nachdenken gebracht wird, einer der ersten Punkte ist oft tatsächlich das Überführtwerden von Sünde, dass einem bestimmt vielleicht nur eine Sünde bewusst wird, dass einem eine Sünde klar wird und dann man sich fragt, wie kann ich frei werden von dieser Sünde, wie kann ich Erlösung finden. Da können dann noch mehr dazukommen, aber hier wirkt eben der Heilige Geist. Und wenn jemand sich sagt, ich bin ganz recht, ich bin ganz gut, dann sollte er sich mal im Lichte des Wortes Gottes prüfen. Dann sollte er zu Gott kommen und beten, Herr, zeig mir, ob diese Dinge wahr sind. Zeig mir, ob du wirklich so heilig bist und ich so unheilig und ob ich wirklich nicht vor dir bestehen kann. Und dann natürlich ganz wichtig, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, weil Gott gebraucht sein Wort, der Heilige Geist wirkt in Verbindung mit seinem Wort. Überführen von Sünde. Und dazu passt dann natürlich das Werk der Erlösung. Johannes 3, Verse 5 bis 7. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also wenn wir nicht von Neuem geboren werden und diese neue Geburt geschieht durch den Heiligen Geist, dann können wir das Reich Gottes nicht sehen. Wir brauchen also diese neue Geburt von oben. Hesekiel vergleicht es mit einem steinernen Herz. Dieses steinerne Herz muss uns weggenommen werden. Und wir brauchen ein fleischernes Herz. Ja, nicht ein fleischliches Herz. Sondern ein Herz, das empfänglich ist für das Wirken Gottes. Solch ein Herz brauchen wir. Ein empfindsames Herz für Gottes Wort und für das Wirken seines Geistes. Und das kann nur der Geist Gottes selbst bewirken. Er sagt zum Volk Israel, ich will bewirken, dass ihr in meinen Wegen wandelt. Ja, hier ist das Wirken des lebendigen Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes nötig. Und auch eine neue Geburt ist etwas, was nur Gott souverän wirken kann. Denn kein Mensch kann sagen, so und jetzt werde ich neu geboren. Sondern es ist hier das Wirken, das Werk des Heiligen Geistes. Wie geschieht diese Geburt? Im gleichen Kapitel, Johannes 3, Vers 16, heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die neue Geburt und das ewige Leben und all die Geschenke, die mit der Erlösung in Verbindung stehen, bekommen wir eben durch Glauben an den Erlöser, durch Glauben an den Herrn Jesus. Wenn er anfängt, uns zu überführen und wir uns klar geworden ist, dass wir Sünder sind, dann heißt es für uns, dann sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ja, dann sind wir bereit für den Erlöser. Dann sollen wir mit unserer Schuld und Sünde, mit diesem riesigen Ballast zu Jesus kommen. Denn er möchte uns reinigen durch sein Blut. Er möchte uns vergeben. Er sagt, kommt her zu mir. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist nicht so, dass wenn wir im Bewusstsein, dass wir Sünder sind und Erlösung brauchen, zu Christus kommen und die Erlösung bei ihm suchen, dass er uns dann hinausstoßen wird. Sondern er ist für Sünder gekommen, um Sünder selig zu machen. Und wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dann sollen wir zu Christus fliehen, sollen wir zu ihm kommen und sein Erlösungswerk annehmen. Und das Erlösungswerk ist das eben, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er sein Blut vergossen hat, dass er sich hingegeben hat, dass er bereit war, an unsere Stelle zu treten, das Gericht zu tragen, das wir verdient hätten. Jeder von uns hätte es aufgrund von diesem Riesenberg an Sünden verdient, am Kreuz zu hängen, hätte es verdient, verdammt zu werden in das ewige Gericht. Aber der Herr Jesus hat am Kreuz für uns gelitten und hat so als perfektes Sühnopfer Sühnung für uns erwirkt. Und so dürfen wir zu Christus kommen, um diese neue Geburt, um diese Erlösung, um diese Reinigung von unseren Sünden zu empfangen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist eben bewirkt, dass wir von Neuem geboren werden, erst überführt werden, von Neuem geboren werden. Und dann wirkt der Heilige Geist weiter, nämlich er gestaltet uns um in das Bild Christi. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Der Heilige Geist wirkt in jedem Gläubigen, um ihn Christus ähnlicher zu machen. Wir empfangen also durch das Erlösungswerk Vergebung, Befreiung von aller Schuld und Sünde, aber wir sollen nicht da stehen bleiben, sondern wir sollen uns verändern lassen, umgestalten lassen, danach streben, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Und das tun wir nicht aus eigener Kraft. Wenn wir es aus eigener Kraft tun, kann es nicht gelingen, sondern der Heilige Geist wirkt hier. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, wie schauen wir denn mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn? Petrus sagt uns ganz klar, dass wir nicht im Schauen leben, sondern im Glauben. Wie schauen wir also die Herrlichkeit des Herrn? Auch hier ist die Antwort, im Glauben in Verbindung mit dem Wort Gottes. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann sehen wir, wie Jesus ist. Dann sehen wir, wie der Herr ist. Wir sehen, wie Gott ist. Wir sehen seine Eigenschaften. Wir sehen sein Wirken. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wirkt eben der Heilige Geist an unserem Herzen und bewirkt diese Umgestaltung. Es ist also nicht so, dass wir sagen, okay, ich lehne mich jetzt auf meinem Sofa zurück, ja, und warte mal, bis der Heilige Geist mich verändert. Ja, und dann werde ich sehr bald dem Herrn Jesus ähnlich sein. Nein, sondern wir sollen hier aktiv werden, sollen das Wort Gottes studieren, sollen das Wort Gottes mit einer Gebetshaltung betrachten. Mit dem Wunsch, verändert zu werden durch das Wirken Gottes, durch sein Wirken. Mit dem Wunsch, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Das soll unser Bestreben sein. Und das möchte ich jedem von uns, das möchte ich euch mitgeben, dass ihr danach strebt. An diejenigen, die noch nicht zu Christus gekommen sind, gilt der Aufruf, kommt her zu mir, geht zu Jesus, kommt zu Jesus, lasst euch erlösen, nehmt dieses kostenlose Geschenk an. Denn ihr wisst nicht, ob ihr morgen, übermorgen, in einem Monat, in einem Jahr noch die Möglichkeit dazu habt. Ihr wisst nicht, wie lange ihr noch zu leben habt. Deswegen schiebt das nicht hinaus, kommt zu Christus. Und an all diejenigen von euch, die eben Christus schon kennen, ja, strebt danach, Jesus ähnlicher zu werden. Der Heilige Geist macht den Herrn Jesus groß. Strebt danach, dass diese Umgestaltung auch in euch stattfindet, indem ihr euch beschäftigt mit diesen wunderbaren Wahrheiten des Wortes Gottes und indem ihr so mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschaut. Ja, wir dürfen durch die Wahrheiten der Bibel die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dürfen dadurch verändert werden, dürfen dem Herrn Jesus ähnlicher werden und uns von ihm gebrauchen lassen.